ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf es auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Kapitän, ist das heute eigentlich noch ein Traumberuf? Worauf liegt der Fokus in der Ausbildung? Und wie sind denn die Jobaussichten generell? Kann man wählen, Stichwort Fachkräftemangel, oder muss man nach der Ausbildung, nach dem Studium das nehmen, was kommt? Das alles will ich besprechen mit Kapitän Heiner Eilers. Er ist derzeit in Diensten der Hamburger Reederei Sea Cloud Cruises. Heiner Eilers ist zu Gast hier im Hamburger Hafenkonzert. Willkommen zu unserer 3633. Ausgabe. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Zu Gast ist heute Kapitän Heiner Eilers. Er ist Kapitän auf der Sea Cloud Spirit. Darüber reden wir aber, wenn es soweit ist. Was tun Sie gerade?
Jetzt gerade? Naja, normalerweise ist es so, dass man ja seinen Freischein hat. Das ist ein bisschen anderes Leben, als man das vielleicht so aus dem Alltagsleben kennt. Ich wechsle mich also fest mit einem Kollegen auf der Sea Cloud Spirit ab. Und jetzt gerade genieße ich im Prinzip meinen Freischwören, wobei das dieses Mal ein bisschen anders ist. Dieses Mal bin ich für Projektarbeit mit im Büro, sodass wir da mit eingebunden werden. Und das macht natürlich viel Spaß, auch mal die andere Seite der Kulisse zu sehen.
Es wird ja einiges passieren mit dem Schiff und um das Schiff herum. Darüber werden wir auch noch sprechen. Was macht denn Kapitän Eilers, wenn er 3 Monate an Land ist? Macht man da all das, was man an Bord nicht machen kann? Oder läuft der Alltag an Land halt irgendwie ähnlich?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Das ist durchaus interessant. Was macht man in 3 Monaten? 3 Monate hört sich ganz viel an. Im ersten Moment hört man dann auch 6 Monate Urlaub im Jahr. Das ist natürlich auch verdammt viel. Aber wenn man sich das vergegenwärtigt, dann, ich meine, als Normalarbeiter hat man das Wochenende plus die Urlaubstage. Also wir kommen am Ende irgendwo gleich raus. 3 Monate am Stück eignen sich natürlich prima zum Reisen oder auch viele andere Dinge, die man machen kann. Das heißt, man muss nicht wieder nach Sonntagabend zu Hause sein, sondern man kann auch einfach mal länger sein. Man ist dann ein bisschen flexibel. Die erste Zeit, wenn man wieder da ist, ist es wirklich so, dass sich doch da immer relativ viel anstaut. Dann ist man bei dem einen oder anderen Behördengang. Also man spart sich quasi 3 Monate Sachen auf, die man die ersten 2 bis 3 Wochen echt erstmal erledigen muss.
Die Post erledigen sozusagen.
Genau, dann geht das Leben erst richtig los, in Anführungsstrichen. Dann ist es so, im ersten Moment ist es wirklich so, dass man ein bisschen Seele baumeln lassen muss. Das Schiff beansprucht einen ja doch schon enorm. Also Schiff und Besatzung, die Gegebenheiten. Das heißt, man ist ja im Prinzip 7 Tage am Arbeiten. Man hat in dem Sinne keine Zeit, zwischendrin Luft zu holen, sondern man freut sich dann auch wirklich, wenn man dann abgelöst wird. Und dann merkt man das erst, wenn man zu Hause angekommen ist, wenn die ersten Sachen so getan sind, dann merkt man sowieso die Last von einem fällt, in Anführungsstrichen. Dann ist die Verpflichtung nicht mehr zu haben. Ich meine, man hat da schon an Bord ein ziemlich normales Leben. Man kann jetzt nicht sagen, man verzichtet komplett auf gewisse Sachen. Es ist mit Sicherheit nochmal was ganz anderes heutzutage, Seefahrt im Vergleich zu vor 10, 15, 20 Jahren. Das Thema Internet ist natürlich eine Sache, also sprich, Kommunikation läuft nicht mehr nur noch über Briefe ab. Aber das hat natürlich auch so einen gewissen Nachteil, weil es einfach auch das Leben zu Hause spielt sich einfach viel, viel schneller ab mit der digitalen Geschichte heutzutage.
Gibt es irgendwas, was Ihnen an Bord richtig gefehlt hat, was Sie dann an Land nachholen?
Das kann ich Ihnen eigentlich sagen. Und das ist wirklich verrückt, da erwische ich mich auch jedes Mal wieder bei. Wenn man an Bord kommt, dann hat man Sachen, die man da natürlich sehr, sehr schätzt. Das ist beispielsweise das gute Essen. So, das Essen steht da. Ich muss nicht kochen, ich muss nicht einkaufen. Ich muss eigentlich nur das Essen abholen, essen und den Teller wieder zur Wäscherei bringen. Das ist natürlich zu Hause ein bisschen was anderes. Auf der anderen Seite ist es so, und dann merkt man irgendwie, wenn man 3 Monate an Bord war, das Essen ist prima. Aber man kommt auch an so einen Punkt, wo man sagt so, jetzt würde ich heute eigentlich ganz gerne einfach in den Supermarkt gehen und genau das kaufen, wo ich gerade Lust drauf habe. Ob es nun am Ende vielleicht eine Pizza gewesen wäre oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber einfach für sich selber das so zu entscheiden zu können, das fehlt dann manchmal schon. Aber ansonsten ist es immer so, man hat ja im Prinzip an Bord mit der Besatzung, wir sind im Prinzip mit 3 Schiffen unterwegs. Das heißt, das ist ja sehr, sehr familiär. Viele Sachen macht Sea Cloud Cruises selber so. Das heißt, die Besatzung kennt man. Das ist wie eine zweite Familie, in der man da lebt. Deswegen ist es wirklich so, dass man sagen kann, jetzt, wenn man an Bord ist, mit Sicherheit hat man mal den einen oder anderen Moment, wo man sagt, Mensch, jetzt würde man gerne das machen oder dies machen. Aber man hat da immer Ausgleich und es findet immer irgendwie was anderes statt. Deswegen fällt das für einen selber, wenn man an Bord ist, gar nicht so auf.
Heiner Eilers, Jahrgang 90, das heißt, sind Sie schon 34 oder werden Sie es
ja,
noch?
Ja, ich bin schon 34. Ich bin jetzt an Bord 34 geboren, als wir Transatlantik zurückgefahren sind von der Karibik nach Europa. Ja, ist immer ganz lustig, weil eigentlich sagt man so umgangssprachlicher, der Kapitän sagt man eigentlich mal der Alte als Deutschsprachiger. So, und das ist
fühlen sich da angesprochen?
Ja, das ist jetzt der junge Alte.
Sie sind aufgewachsen in Leer in Ostfriesland, also ein richtiges Küstenkind. Schon immer Berufswunsch Kapitän? Wollten Sie schon immer zur See fahren?
Ja, das ist ganz spannend gewesen. Also ich bin in Leer geboren worden, bin dann aber in Aue ich groß geworden. Aber,
also um die Ecke.
Ja, genau, um die Ecke, aber Ostfriese im Prinzip. Ja, mit dem Segeln und dem Surfen am großen Meer groß geworden. Das hat mich schon ziemlich geprägt und es gibt von der Hermann-Lies-Schule, das ist ein Internat auf Spiekeroog, die machen das fliegende Klassenzimmer. Das ist im Prinzip, kann man sich vorstellen, in der 11. Klasse kann man eigentlich einen Auslandsaustausch machen. Und da gibt es die Möglichkeit, das aber auf dem Schiff zu machen. Also auf einem kleinen Dreimaster, klein relativ.
Dieter Heyerdahl.
Genau, Dieter Heyerdahl. Im Vergleich zu Cyclops wird dann doch nochmal deutlich kleiner. Und da hat sich was für mich eigentlich entschieden, dass ich gesagt habe, Mensch, eigentlich will ich zu See fahren. Also das ist so mein Traum. Und da hatte ich auch Kapitäne an Bord, die mir da geholfen haben, einen Praktikumsplatz zu bekommen. War dann auf Containerschiffen, haben mir das Ganze nochmal angeguckt. Mit Sicherheit ist Handelsschiff dann nochmal was ganz anderes als auf einem Traditionssegler, um die Welt zu fahren. Aber das hat sich für mich so gefestigt und nach dem Praktikum habe ich gesagt, ich will Nautik studieren, das habe ich gemacht. Und Sea Cloud Cruise ist natürlich für mich das Optimum, weil ich mein Hobby Segeln mit der Berufsschifffahrt verbinden kann.
Ich will nochmal zurückkommen auf die Thor Heyerdahl. Wenn man so jung ist, wir haben vom Hafenkonzert die Thor Heyerdahl oft begleitet, beziehungsweise waren da, als die Thor Heyerdahl gestartet ist, beziehungsweise als die jungen Leute wiedergekommen sind. Wie erlebt man das direkt an Bord? Findet sich da tatsächlich so eine Truppe zusammen oder gibt es da immer auch Außenseiter, die mit dem, was an Bord passiert oder sei es mit der Seekrankheit und so weiter, die gar nicht damit umgehen können?
Das ist eine verrückte Frage und gerade bei der Thor Heyerdahl jetzt in dem Fall ist es natürlich so, dass man in dem Alter noch völlig unvoreingenommen ist und man einfach so in die Welt geschmissen wird. Sei es nun das Leben an Bord oder dass man Backschaft hat, also sprich, dass man Essen für alle zubereiten muss. Also 27 Schüler waren wir, da war jeder mit jedem. Also das war gar nicht so, dass es da Außenseiter gab. So, das war jeden Tag so viel neu, was man gemeinschaftlich erlebt hat und aufgearbeitet hat, da gab's komischerweise gar keine Außenseiter, wie man das sonst so aus dem Alltag unter Umständen hört. Also das gibt's grundsätzlich an Bord auch eher deutlich weniger, weil man zusammen arbeitet und man lebt zusammen auf relativ kleinem Raum und so ein Konflikt, den man unter Umständen im normalen Alltagsleben einfach aus dem Weg gehen kann, sagen kann, Mensch, jetzt ist Feierabend, jetzt gehe ich nach Hause, das lasse ich jetzt auf der Arbeit. Das gibt es an Bord nicht, sondern da muss man Konflikte wirklich leben, da muss man sich mit auseinandersetzen und das ist dann schon was ganz anderes. Das Potenzial ist einfach ganz anders.
Nun sind Sie mit dem Internet aufgewachsen, mit Handys, es ist alles normal. Welche Rolle spielt das Handy zum Beispiel an Bord der Thor Heyerdahl? Gab es Entzugserscheinungen?
Ja, das war wirklich interessant. Also Handy war da Verbot, das war auch gar nicht so schlecht. Das war außen vor, da bin ich glaube ich gerade noch so im Übergangsbereich gewesen. Wenn ich mir jetzt meinen Bruder angucke, der ist zwar nur 4 Jahre jünger als ich, aber der ist da bedeutend fitter. Ich hänge da immer noch so ein bisschen hinterher. Aber es ist natürlich schon wirklich so, dass diese Kommunikationswege, gerade WhatsApp oder E-Mail, das ist schon eine feine Sache. Der Austausch ist einfach ein anderer. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, da als wir das Projekt gemacht haben, da konnte man das wirklich noch ausblenden. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man mich fragt, so, was sind die wichtigsten Dinge an Bord? Eigentlich hat man vorher mal gesagt, der Küchenchef, weil das heißt nicht umsonst, Essen gut, alles gut. Inzwischen sind es die ITler. Also man kann besser kein Essen und kein Trinken haben, aber das Internet ist das A und O.
Ich weiß nicht, ob er damals an Bord war, Kapitän Detlef Soizek von der Thor Heyerdahl. Ja. Ist er sowas wie ein Vorbild gewesen?
Ja, also ich hatte viele da. Die Kapitäne, die ich hatte oder die wir da auf dem Projekt hatten, die waren alle sehr interessant für sich. So, die einen, die dem Projekt da quasi über das ganze Jahr beigesessen haben, dann andere, die quasi ihren Langzeiturlaub genommen haben und uns da begleitet haben. Wir hatten von der Wasserschutz Kai Andersen zum Beispiel, das ist für mich so der mich auch in die Schifffahrt gebracht hat, wo ich sage, der ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ich meinen Werdegang so gegangen bin, wie ich hingegangen bin. Also wir haben ja diese, man hat ja so Schülerübergaben, wo man auch Kapitän, also als Kapitän gewählt werden kann. Und ich bin auf der letzten Etappe da zum Kapitän gewählt worden. Und die haben mir immer so gut beigestanden. Klar, die Mitschüler auch. Also das war natürlich ein super Miteinander. Aber die haben das da einfach gewusst zu fördern, so unterschwellig. Und der hat mich letzten Endes auch an diesen Praktikumsplatz gebracht. Und der ist schuld, dass ich in der Seefahrt gelandet bin.
Sie haben das Studium kurz angesprochen. Das war Elsfleth?
Genau, ich habe in Elsfleth studiert.
Muss man sich da in irgendeiner Weise spezialisieren oder ist das Studium eher breit gefächert, sodass am Ende eigentlich alles stehen kann?
Das ist in der Seefahrt eigentlich wirklich ganz interessant. Also wie läuft das Ganze eigentlich ab? Also es läuft alles nach internationalen Standards ab. Das war ja vorher ein Diplomstudiengang, jetzt ist inzwischen ist es ja ein Bachelor. Für uns ist der Bachelor eigentlich gar nicht so entscheidend, sondern für uns ist das Patent, also umgangssprachlich der Führerschein, das Entscheidende. Auch wenn es ein Bachelor ist, ist es keine 3 Jahre, sondern 4 Jahre, weil es ist aufgeteilt in 3 Jahre an Land und 1 Jahr auf dem Wasser. Also man macht 2 Praxissemester und dann kann man sich das vorstellen wie ein duales Studium, weil Berufserfahrung in unserem Bereich ist einfach das Entscheidende. Man muss aber natürlich ein Grundwissen haben, also ein theoretisches Grundwissen haben, damit man das Ganze versteht. Und dann fängt man an, seine Offizierslaufbahn einzuschlagen. Bis dahin ist es eigentlich so, dass man sich nicht spezialisiert, weil unser Führerschein, den wir haben, der ist gültig für alle Schiffsklassen in weltweiter Fahrt auf großer See. Das heißt also letzten Endes, ob man nun Tanker fährt, ob man nun Passagierschiff fährt, ob man jetzt im Spezialfall segelndes Passagierschiff fährt, das ist einem am Anfang völlig freigestellt.
Also einen Personenbeförderungsschein extra braucht es nicht.
Es gibt so eine Art Wochenkurs, kann man da sagen, im Prinzip dieses Crowd and Crisis, so nennt sich das bei uns. Also wenn man so Krisenbewältigung hat, mhm. Oder beim Tanker ist es dann der Ladevorgang, wo man einen speziellen Schein macht. Aber es ist nicht so, dass man sagt, das ist jetzt, man schlägt da richtig seine Route ein, sondern man kann einfach wirklich noch hin und her tauschen und hat die Möglichkeit, da auch später zu sagen, man testet mal dies und man testet mal das. Irgendwann ist es dann aber so in der Praxis, dass man sich wirklich in gewisser Weise stabilisiert, weil man anders priorisiert. Bei einem Tanker, da könnte ich mir jetzt nicht so mit der Besatzung unterhalten wie mit meiner Besatzung. Da ist das Ladegeschehen entscheidend. Da ist der Ladevorgang ganz, ganz signifikant. Ich sag mal so, ob jetzt bei mir an Bord die Passagiere 2 oder 3 Taschen mitbringen in der Stabilität vom Schiff, macht das nichts aus. Für mich sind dann viel wichtiger die Winde, wie komme ich von A nach B.
Und wie weiche ich dem Sturm aus?
Wie weiche man dem Sturm aus? Wie kann man die Zeit unter Segeln maximieren? Das ist eigentlich so das Thema für uns. Dann Passagierkomfort, wie sind die Wellenwinkel nachts, wie kann man das am besten gestalten? Ja, ganz, ganz viele Dinge, die vielleicht in anderen Bereichen da nicht so einflussreich sind, die man da in gewisser Weise außer Acht lassen kann, die aber bei uns dann wieder entscheidender sind. Und so ist es dann wirklich, dass man sich am Ende, auch wenn man von der Theorie her überall fahren kann, am Ende doch spezialisiert.
Auf welchen Schiffen waren Sie während Ihres Studiums, die Praktika, wo haben Sie die gemacht?
Das war kreuz und quer. Und zwar angefangen hat es eigentlich mit Beluga Shipping. Das war eine Bremer Reederei, Schwergut. Das hatte mich interessiert, weil es Projektladung ist. Das sind teilweise Generatorteile, Windmühlenteile, so alles, was schwer zu heben ist, was sperrig ist, was nicht einfach so in einen standardisierten Container passt. Das ist für einen selber ganz interessant, die Decksarbeit, wenn geladen wird. Aber auch die Ruden, also das ist Tremschifffahrt. Das ist keine Linie, das heißt, man ist nicht kontinuierlich im selben Loop unterwegs. Man hat nicht eine Rundreise und dann wiederholt sich die nach 1 oder 2 Wochen oder nach einem gewissen Intervall, sondern man sieht ganz viele verschiedene Häfen. Und habe das dann aber während meines Studiums eigentlich so eingeschlagen, dass ich mir verschiedene Sachen angucke. Bin dann zu einer Reederei gewechselt, Haren und Ems, also aus Haren Ems. Jünger Hans, das war ein Fiederschiff, also ein Kleincontainer, der die Container von den großen Schiffen dann weiterverteilt in die kleinen Häfen. Und habe dann aber nochmal bei ER-Schifffahrt reingeguckt, also auf Großcontainern, sodass man sagen kann, man kann sich so die Sachen angucken und sagen, so, das ist vielleicht das, was einen mehr oder weniger interessiert. Und so macht es das Ganze ganz interessant, so, anstatt dass man sagt, so, man spezialisiert sich gleich. Ich denke, das ist am Anfang ganz wichtig. Und auch wenn die Sachen verschieden sind, man kann überall was Gutes und was Schlechtes mitnehmen und für sich selber wird die Basis einfach immer größer, aus der man schöpfen kann.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Gerade haben wir über das Nautikstudium gesprochen mit Kapitän Heiner Eilers. Aber wie war das eigentlich nach dem Studium, Heiner Eilers? Was war denn Ihr erster Job an Bord? Auf welchem Schiff haben Sie angeheuert und als was?
Ha, Ich habe mich dann als erstes selbstständig gemacht und bin in den Yachtbereich reingegangen. Yachtüberführung und Regatten. Also da, ich hatte ein paar Segelgeschichten, die ich unbedingt machen wollte. Das eine war eine Transatlantikgeschichte, das andere war rund England, Irland, also so verschiedene Rennen, und bin dann durch Zufall dann als erstes in die Containerschifffahrt gerutscht. Also bei Hansa Shipping damals. So ging das dann immer so kontinuierlich seinen Lauf, Hansa Shipping, und dann bin ich doch recht schnell zu Sea Cloud Cruises gekommen, habe da meine Offizierslaufbahn zum größten Teil verbracht und habe mir dann aber zwischendrin nochmal einen Tapetenwechsel gegönnt und bin nochmal woanders hin und bin unter anderem hier für die FAS auf dem Halunderjet gefahren. Das sind für viele aus dem Norden ein Begriff, also die rote Schnellfähre, die zwischen Hamburg und Helgoland fährt. Auch nach meiner Offizierslaufbahn habe ich das eigentlich so fortgesetzt, dass ich mir verschiedene Bereiche angeguckt habe und man überall was mitnehmen kann. Also es ist schon, also war wirklich interessant.
Das Stichwort Helgoland-Fähre ist gefallen. Sie sind Halunderjet, den Katamaran gefahren. Die Schnellfähre, die Hamburg und die Hochseeinsel, das ist im reinen Sinne des Wortes keine Hochseeinsel, aber die Insel in der Deutschen Bucht verbindet. Das ist ja so ein bisschen taximäßig, oder?
Ja, also Taxi, Busfahrer, da lässt sich jetzt natürlich drüber streichen, über das Jargon, was wir jetzt wählen. Aber das, ich bin zwischendrin auch nochmal Offshore gefahren. Also wenn man sich das so anguckt, dann war es für mich eigentlich, als ich mein Kapitänspatent ausgefahren hatte, das habe ich im Prinzip bei Sea Cloud Cruises gemacht. Danach will man natürlich selber anfangen zu manövrieren. Also es ist immer was, das eine ist zuzugucken, wenn man das sich anguckt, die Manöver fahren die Kapitäne ja im Regelfall immer selber oder die Offiziere fahren das unter Aufsicht. Aber für mich war das Wichtigste, dass ich für mich selber sagen kann, so jetzt will ich meine eigenen Manöver fahren.
Eigene Verantwortung, die man dann hat.
Ja, genau, die Verantwortung. Aber für mich war wirklich ausschlaggebend zu sagen, ich möchte gerne die Manöver, also an- und ablegen, ein- und ausparken in dem Sinne. Das lernt man auf den kleinen Schiffen in meinen Augen am schnellsten, weil man die Umweltfaktoren ganz anders mitkriegt. Also so ein kleines Schiff ist so ein Umweltfaktor, Welle, Wind, Stromangriff ist noch viel prägnanter, also viel schneller merkbar. Man muss viel schneller agieren. Das ist eine andere Trägheit, die dahinter steckt. Und das war für mich ausschlaggebend zu sagen, ich bin jetzt erst in diesen Windparkbereich reingegangen. Das ist diese CTV, also Q-Transfer-Wessel nennen die sich. Das ist zum einen super interessant, weil man ganz viele Manöver während des Tages fährt, aber auch, weil man ganz viele verschiedene Antriebe hat. Es gibt ja, das eine Schiff wird mit einem Propeller angetrieben, das nächste Schiff wird mit zwei Propellern angetrieben. Dann ist die Frage, welche Ruderblätter hat man, also wie viele Ruderblätter hat man, kann man die ansteuern. Also da gibt es ganz viele Charakteristiken und die kann man da am schnellsten und am effektivsten kennenlernen. Und so war das dann beim 100-Hundert-Jet auch. Und Halunderjet ist natürlich deswegen interessant, weil man einfach viele Manöver fährt. Man hat ein hochinteressantes Revier mit der Elbe hier vor der Haustür. Also man hat viel Verkehr, man ist so schnell unterwegs, dass man eigentlich im Regelfall der schnellste ist. Man muss keine Angst haben, dass einen einer überholt, aber man muss den Verkehr sehr, sehr genau beobachten, weil man diverse Schiffe überholt auf der Strecke.
Und ich glaube, es braucht die Entscheidung immer mit sehr gutem Händchen, bis zu welchem Wind kann ich fahren, macht das Schiff mit, vor allen Dingen machen es die Passagiere mit. Ich glaube, das Schiff verträgt viel mehr als die Passagiere an Bord. Und wo geht's dann nicht mehr? Wie weit geht's?
Ja, das ist immer, da streiten sich dann die Menschen an Land und die Menschen auf See ganz gerne drüber, also bis wann es geht und bis wohin es nicht geht. Wobei man sagen muss, und das ist bei allen Rädern, bei denen ich bis jetzt gefahren bin, so, wenn man sagt, es funktioniert nicht mehr, dann ist das auch so. Dann ist es die Kapitänsentscheidung, die wird auch nicht hinterfragt. Das ist natürlich wirklich ein Privileg, wo man sagen kann, das ist natürlich schon eine Verantwortung, die man trägt, auch gegenüber die beim Mitfahren. Nicht nur die Passagiere, sondern auch die Besatzung. Die bleibt ja noch länger. Also das ist nochmal wirklich signifikanter. Das sind schon knifflige Entscheidungen manchmal. Aber das macht es wirklich interessant.
Gab es eine schlimme Fahrt, an die Sie sich erinnern, wo die Spucktüten ausgingen? Also wo die Leute grün von Bord gingen?
Also es gibt natürlich den einen oder anderen Tag, wo man natürlich wirklich schlechtes Wetter hat. Dann ist es natürlich für einen selber oben auf Brücke auch immer interessant, weil man hat so ein Motion Dumping System, also man kann quasi Wellen ausgleichen. Also man hat so Tragflächen unter dem Rumpf auch nochmal, um das Schiff nochmal anders durch Wellen zu bewegen. Und da fährt man wirklich einer, der steuert und einer, der diese Tragflächen da unten ansteuert, sodass man in Anführungsstrichen das Schiff so leicht über eine Welle hopsen lassen kann. Und da ist natürlich ganz viel Teamwork gefragt. Das ist natürlich interessant, das macht auch Spaß, aber unten macht es manchmal nicht so viel Spaß. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ziehe ich manchmal meinen Hut von Servicepersonal, wie die das alles so bewerkstelligt haben. Und nichtsdestotrotz muss ich sagen, klopfen wir mal auf Holz. Also bis jetzt bin ich immer sehr, sehr gut durch meine ganzen Sachen durchgekommen. Und das Entscheidende bei solchen Wetterabsagen in Anführungsstrichen ist immer, oder auch beim Umruden, wenn man am Ende eine Entscheidung getroffen hat, dann muss man zu dieser Entscheidung stehen. Und wenn man anfängt und das die ersten Male macht, dann hinterfragt man das Ganze. War das wirklich die richtige Entscheidung? Hätte man nicht vielleicht doch? Weil es ist ja doch schon ein gewisser Druck, der auf einem da lastet. Das ist auch gut so. Aber das Entscheidende ist, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, das dauert einen Moment, wo man sagt so, das ist die Entscheidung und da stehe ich zu. Das ist so, wenn man auch auf SeaCloud Spirit jetzt ist und wir haben maximal 136 Gäste, dann haben sie 137 Kapitäne. Einer, der es wirklich ist und 136, die
alles
auch
besser
ist.
Wissen.
Genau,
ja.
So ist das. Und so ist das. Und das ist beispielsweise beim Haluna Jazz natürlich auch so. Und der größte Druck, der für einen dann kommt, ist eigentlich gar nicht mal unbedingt die Entscheidung, sondern gerade wenn man in Grenzsituationen unterwegs ist, die Medien. Weil es ist ja heutzutage so, wenn man Fahrgäste an Bord hat, dann hat jeder ein Handy. Mhm. Und jeder hat die Möglichkeit, Videos zu machen. Und man hat manchmal unter Umständen Situationen, wo das alles gut läuft, wo das für den Laie aber vielleicht unter Umständen auch so aussieht, als wenn es nicht gut läuft. Und man hat gar keine Chance mehr heutzutage, den Rädern eigentlich Bescheid zu sagen, Mensch, pass mal auf, da war die Situation, das ist vielleicht nicht ganz optimal gelaufen, aber das war im Rahmen. Da wissen die das schon. Und das ist natürlich dann teilweise, wo man sich denkt, das ist ein bisschen unfair.
Und da hat man nicht nur 137 Kapitäne an Bord, sondern wahrscheinlich tausende von Followern, die da noch an Land mitreden wollen.
Ja, das ist
es. Es ist vorhin schon mal der Satz gefallen, die Seefahrt hat sich verändert. Seefahrt vor 10 Jahren war eine andere als heute. 10 Jahre sind ja eigentlich nicht so langer Zeitraum. Was hat sich geändert?
Oh. Ja, selbst wenn man jetzt so Revue passiert, so in der eigenen Laufbahn, dann kann man viele Sachen sehen, was sich einfach verändert. Die Nachhaltigkeit mit Sicherheit, also es wird natürlich viel mehr Wert inzwischen darauf gelegt, wie viel Treibstoff wird verbrannt, wie grün sind wir unterwegs, welche Möglichkeiten haben wir uns zu verbessern. Der ganze Fokus an sich in der Schifffahrt, der verrückt sich doch enorm.
Das gilt auch international, nicht nur national.
Nee. Also international ist es schon so, dass man sagen kann, so der Fokus, der verändert sich. Manche Sachen, also Papierkrieg in Anführungsstrichen, in gewissen Punkten stimme ich dem überein, dass ich sage, so das macht auch wirklich Sinn. Also dass wir da noch stärker reglementieren, dass da noch stärker kontrolliert wird. Aber es gibt auch Bereiche, wo man ganz ehrlich sagen muss, inzwischen, wo es einfach übertrieben wird. Wo man eine Besatzung an Bord eigentlich quasi die Luft zum Atmen nimmt. Wenn so ein Schiff im Prinzip festmacht, so, dann gehen natürlich die Gäste von Bord und die denken, ja, die haben ja dann Freizeit in dem Moment, wo das Schiff fest ist, soll es fährt nicht mehr. Aber im Gegenteil, eigentlich sind die Geschehen in den Häfen noch viel, viel mehr geworden, als sie vorher waren. Und das kann man schon auch in den letzten 10, 12 Jahren wirklich effektiv sagen, dass man das schon sieht, dass es mehr wird.
Wie sieht's mit den Arbeitsbedingungen für die Besatzungen aus?
Es gibt ja häufig diese Horrorszenarien, die da dargestellt werden, dass die Schifffahrt, dass es moderne Sklaverei ist, beziehungsweise dass es da nur Hungerlöhne gibt. Bis dato habe ich immer nur in relativ kleinen Reedereien gearbeitet, wo das Crewing im Prinzip intern ist und das sehr, sehr speziell war. Also das heißt, man war wirklich aufeinander angewiesen so, und da funktionierte das prima. Da war das jetzt für die Besatzung nicht schlecht. Also die Unterkünfte waren nicht verkehrt, dass man sagen kann, bei SeaCloud Spirit beispielsweise sind es Doppelkabinen. Auf dem Haluna Jet hat man auf der Reeperbahn, also im Boardinghaus gewohnt. Da kann man nicht sagen, dass die Gegebenheiten jetzt schlecht waren. Von den Lohnverhältnissen her, dass das jetzt absolute Niedriglöhne waren, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Das ist schwierig zu sagen. Das kommt dann natürlich auch darauf an, wo man herkommt. Also ich meine, wie viele Deutsche oder wie viele fahren noch aktuell zur See? Das ist so, dass man natürlich in der Vergangenheit sagen konnte, dass es sich zu Seefahren effektiv auch finanziell sehr, sehr stark gelohnt hat. Das ist in dem Fall nicht mehr so. Also man kann durchaus sagen, man verdient an Land dasselbe Geld. Jetzt ist es eher so, dass man sagen muss, man muss da wirklich Lust zu haben, das zu machen. Weil es ist schon ein Kompromiss, den man eingeht. Man ist nicht jeden Abend zu Hause, man schläft nicht jeden Abend in dem eigenen Bett. Das muss man wirklich wollen. Also es ist nicht so, dass ich sage jetzt, wenn 3 Monate Urlaub vorbei sind, ach Mensch, jetzt muss ich wieder an Bord. Oder Mensch, jetzt wird es mal Zeit, dass ich wieder von Bord komme. So, das ist eigentlich echt so, dass ich sage für mich selber, dass ich das, was ich tue, eigentlich ganz gerne mag.
Das ist ein gutes Stichwort. Man muss es lieben, was man tut. Es gilt eigentlich für alle Berufe. Aber natürlich ist die Schwierigkeit, die Sie gerade beschrieben haben, man ist nicht jeden Tag zu Hause. Man ist am Stück halt länger weg. Gibt es bei Ihnen im Hinterkopf sowas wie eine Planung, was passiert eigentlich, wenn ich mal nicht mehr länger von zu Hause weg will? wenn ich vielleicht den Fokus auf Familie legen will.
Ja, also berechtigter Einwand. Ne? Da gibt's, ja, was gibt es eigentlich? Was kann man als Nautiker eigentlich machen, damit man nicht mehr so viel weg ist? Natürlich habe ich die nationale Fahrt mir angeguckt. So, das ist schon interessant, das macht mir auch Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo gegangen bin, weil ich da keinen Spaß mehr dran hatte, sondern einfach, weil mich Interesse halt halber immer das Nächste irgendwie interessiert hat. Ob das dann manchmal gut oder schlecht ist, dass man so viel gewechselt hat, das sei mal dahingestellt. Thema Familie, ja, das ist in der Tat ein berechtigter Einwand. Ich kann noch so einfach reisen, weil ich keine Familie, also keine Kinder, sagen wir mal, und das würde ich jetzt als Familie bezeichnen, habe. Das wird dann natürlich nochmal ein eklatanter Unterschied. Ob ich dann weiter zu See fahren würde, das kann ich gerade in dem Moment gerade noch gar nicht so genau sagen. Ich habe mir aber irgendwie abgewöhnt, seitdem wir die Corona-Geschichte haben, so weit im Voraus zu planen.
Was haben Sie während der Corona-Zeit gemacht?
Da habe ich offshore gearbeitet und das war in dem Moment, weil wir ja kritische Infrastruktur fahren, sind wir gefahren. So, und viel Kontakt mit den Kapitänen, die ich aus der Kreuzfahrt her kannte, die dann auflagen, das war natürlich ein Drama. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich mit einem blauen Auge davongekommen und wir konnten kontinuierlich fahren. Also deswegen ist es, denke ich, auch ganz wichtig, sich in seinem Berufsfeld, unabhängig davon, ob man zur Seefahrt fährt oder nicht, sich breit aufzustellen, zu sagen, mal guck mal links, mal guck mal rechts und am Endeffekt hat man immer einen Plan B in der Tasche. Das gibt einem innerliche Ruhe, wenn man sich selber merkt, so Mensch, jetzt bräuchte ich mal wieder einen Tapetenwechsel, dass man einfach auch einen Griff in die Tasche machen kann und man hat den dann parat.
Eines der großen Probleme in der Schifffahrt ist der Fachkräftemangel. Kaum ein junger Mensch entscheidet sich heute noch für ein Nautikstudium oder zum Beispiel für die Ausbildung zum Schiffsmechaniker. Tausende von Fachkräften fehlen an Bord und auch an Land. Kapitän Heiner Eilers, kann man sich eigentlich nach dem Studium den Job aussuchen? Stehen die Reedereien Schlange?
Also ich sag mal so, in der Seefahrt ist das genauso wie an Land auch am liebsten. Hätten Unternehmen natürlich Menschen, die sehr jung sind, aber sehr, sehr viel Erfahrung haben. Und die Kombi ist natürlich sehr, sehr schwer zu realisieren. Es ist in der Schifffahrt schon so, dass wir natürlich einen Fachkräftemangel haben. Aber ich glaube, das ist immer noch, und das kriegt man bei unseren Jungnautikern schon noch mit, schwierig, doch den ersten Job zu kriegen. Weil das natürlich eine riesen Verantwortung ist, wenn man da auf Brücke ist. Der Kapitän kann nicht die ganze Zeit mitfahren und mitgucken. So, das heißt, im Regelfall suchen die Reeder immer nach Personal, was mindestens ein oder zwei Verträge gefahren hat. Also diese Hürde, den Einstieg zu machen, der ist sehr, sehr schwierig. Aber danach wird es dann deutlich besser. Also, wobei ich auch ganz ehrlich gestehen muss, ist es nicht so, dass wenn ich jetzt bei der Einreederei gearbeitet habe, mich versucht habe, woanders zu bewerben. Also in der Regel kam das immer irgendwie so. Und die Schifffahrt ist, auch wenn man denkt, dass es ein Riesengebiet ist, ist am Ende doch eine ganz, ganz kleine Szene. Also man kennt sich irgendwann so untereinander. Wenn der eine weiß, der andere hat vielleicht mal so langsam wieder Zeit, wird es mal Zeit, dass er sich wieder was anderes anguckt, dann hört man immer so ein bisschen mit und dann tickert man mal den anderen an, wenn man was hört. Und so funktioniert das eigentlich ganz gut. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, so Schifffahrt hat da noch ein Problem, wenn Personal gebraucht wird, dann immer sofort. Mhm. Also es ist ganz selten, dass ein Reeder sagt, Mensch, in
großer Vorlauf ist nicht.
6-7 Monaten brauche ich mal jemanden. So, das gibt es bei uns eigentlich nicht. So, das ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich dann natürlich jetzt auch irgendwie immer ein bisschen Glück, muss ich sagen.
So. Gibt es eigentlich die richtig unangenehmen Alten, also Kapitäne, die Jugend, die neu eingestiegenen Offiziere richtig triezen? Sie müssen keine Namen nennen, aber gibt's die?
Nee, die gibt's. Im Nachgang hatte ich auch den einen oder anderen, aber ich muss auch sagen, im Nachgang haben die mir sehr, sehr viel geholfen. Auch wenn ich sie zu dem Moment verflucht habe, kann ich ihnen sagen, dass die mir am Endeffekt ganz, ganz viel gegeben haben. Und das Witzigste daran ist eigentlich, dass man, wenn man noch nicht so erfahren ist und noch nicht so lange dabei ist, dann denkt man sich, Mensch, mein Gott, warum hat er die Entscheidung so getroffen? Und es gibt viele Momente, wo ich jetzt manchmal auf der Brückenlok stehe und mir denke so, jetzt weiß ich, warum der das genauso gemacht hat. Das war mir vielleicht vor 5-6 Jahren, war mir das völlig suspekt, was der da gemacht hat. Und jetzt inzwischen sage ich, ich mache das ähnlich, vielleicht nicht gleich, aber ähnlich. Und es hat schon seinen Hintergedanken gehabt. Das hat man, versteht man aber erst, wenn man dann letzten Endes die endgültige Verantwortung selber auch trägt und das dann doch ganz anders hinterfragt. Also es ist wirklich, wirklich verrückt. Also ich habe gerade mit einem Kapitän auch ziemlich regelmäßig Kontakt, mit dem ich vorher als Offizier lange gefahren bin, wo ich manchmal auch, wo wir aneinander geraten sind, also was heißt aneinander geraten sind, aber Meinungsverschiedenheiten haben. Am Ende ist das so, der Kapitän hat das Recht und das bleibt auch immer so, das ist auch unangefochten und das habe ich auch nicht hinterfragt. Aber in dem Moment hat man sich solche Situationen schon gemerkt, hat sich gedacht, Mensch, das war eigentlich in meinen Augen Quatsch. Und jetzt denkt man sich, mein Gott, da hat er doch recht gehabt.
Am Ende ist es, wie überall im Leben, eine gute Mischung zwischen Erfahrung und neuen Leuten, die natürlich auch ihre Sicht der Dinge mit einbringen. Wir reden hier während Ihres Urlaubs. Sie sind im Moment an Land. Sie sind Kapitän auf der Sea Cloud Spirit. Ein Segelschiff muss man eigentlich als Kapitän, der möglicherweise keine Segelerfahrung hat, also nie selbst gesegelt ist, muss man da neu lernen, wie sowas funktioniert? Oder kriegt man das auf der Uni erzählt?
Ja, das ist natürlich jetzt eine berechtigte Frage. Also das Thema Segeln, in Deutschland wird es schon angeführt. Wir haben ja in Elsfleth die Lissi beispielsweise. Also, aber man kann nicht sagen, dass Segeln unterrichtet wird. Man kann auch nicht sagen, dass da genügend Fach- oder Grundwissen dargestellt wird, dass man solche Sachen machen kann. Als Kapitän kann man nicht direkt so damit anfangen. Also wir haben schon so Offiziere, die das dann auch lernen. Also die fangen dann als dritter Offizier an oder als zweiter Offizier, die das dann wirklich peu à peu lernen müssen. Aber es ist nicht so, dass man das ad hoc sich innerhalb von einer Woche oder zwei aneignen kann. Das ist das eine. Und man merkt dann aber auch, selbst wenn die Offiziere das über die Zeit lernen, gerade in so kniffligen Situationen, Winddreher oder wenig Wind, wenn der Wind dann doch wieder aufkommt, wie schnell die reagieren. Also dieses Windgefühl, wenn jemand damit groß geworden ist, als kleines Kind im Opti gesessen hat, in dieser Nussschale, das werden sie nicht ersetzen können. Dieses Gefühl dafür, einfach da in dem Moment zu reagieren, das dauert wirklich lange.
Ja, und so ein Segelschiff verhält sich ja auch zu den Wellen ganz anders. Und das muss man, glaube ich, selbst erfahren, oder?
Ja, das ist natürlich die, wenn man sich das anguckt, natürlich von der Lage her an sich, dann ist die Sea Cloud Spirit natürlich sehr, sehr komfortabel. Also sowohl in der Motor als auch in der Maschine. Aber ein Grundsatz ist immer, ein Schiff bewegt sich natürlich immer mehr, wenn man gegen Mutter Natur geht. Also wenn man den Motor gegen eine Welle anschiebt, dann bewegt sich das Schiff mehr, als wenn man mit den Segeln mit dem Wind fährt. Also es ist immer mit der Natur angenehmer als gegen die Natur. Wenn man jetzt aber mit der Spirit beispielsweise, die ist ja doch relativ groß, also im Verhältnis zu den anderen beiden doch nochmal eklatant größer, und die an der Seite so Schlingerkiele hat, auch relativ große. So, das heißt also auch da, das Seegangsverhalten ist doch schon nicht, also es ist stark. Also sie bewegt sich relativ wenig in der Welle. Also es ist eigentlich von den dreien die komfortabelste.
Erzählen Sie mal ein bisschen was über Ihr Schiff, damit die Hörerinnen und Hörer sich das vorstellen können. Wie groß ist die Spirit? Wie viele Passagiere hatten wir schon gesagt? 137 gehen drauf.
Ja, also die Spirit ist 138 Meter lang. Das ist für einen Segler schon wirklich groß, traditionell gerigt. Also das heißt, das ist ein Rahsegler, wo die Matrosen, wie man das kennt von früher, wirklich noch an die Masten müssen, um die Segel zu setzen und die Segel zu bergen. Also es ist kein Push-Button-Schiff, wie man das von modernen Yachten kennt, wo man einfach aufs Knöpfchen drückt und dann passiert das alles automatisch, sondern da ist wirklich noch Handarbeit gefragt. Und dieses Segel setzen, Segel bergen macht man mit 18 Leuten. Das ist schon enorm, das ist wirklich eine Herausforderung. Da haben wir Unterstützung an Deck durch Deckwinschen, also ein bisschen Kraft brauchen wir dann schon, weil wir ansonsten einfach keine Passagiere mitnehmen können. In der Größenordnung, wenn man alles mit Hand machen würde, dann hätten wir keinen Platz mehr für einen Fahrgast.
Ich erinnere mich an die Vorgänge auf der Gorch Fock, auf dem Segelschulschiff der deutschen Marine, wo ja beim Klettern in die Wanden einmal, ich glaube, eine Soldatin runtergefallen ist und verunglückt ist. Und das immer als Risiko galt. Wie machen Sie das? Wie werden die Leute geschult? Wie sicher ist das Ganze? Wie geht das? Kann man das vergleichen überhaupt?
Naja, also den Segelbetrieb kann man schon vergleichen. Also wir sind von dem, wie wir das machen, sind wir 1:1 gleich. Also das ist in der Tat so. Deswegen dauert es auch, wenn wir wirklich Vollzeug setzen, dann sind wir bei 4.200 Quadratmeter Segelfläche. Das ist schon eine ganze Menge. Da brauchen wir ungefähr, wenn wir, ja, je nachdem wie gut das Zusammenspiel ist, zwischen einer Stunde 10 und einer Stunde 30, bis wir wirklich alles gesetzt haben. So häufig setzt man weniger, weil der Wind nicht passt oder wie auch immer. Oder es ist einfach mehr Wind, desto mehr Wind ist, desto weniger Segel setzt man. Also im Gros braucht man eine Stunde, aber wenn man wirklich alles setzen will, so anderthalb. Das funktioniert mit den 18 Leuten, die müssen klettern in die Masten. Und das geht eigentlich an den Wanden, das sind die Drähte, die an den Seiten abgespannt werden, hoch, also es ist ja wie eine Leiter, kann man sich das vorstellen. Und da läuft eine Sicherheitsleine lang und die haben Klettergurte an, das heißt, die können bei uns nicht mehr abstürzen, sondern die klicken sich einmal ein und haben dann so Falldämpfer, wenn was passieren sollte. Und Gott sei Dank ist noch nie jemand gefallen, aber wenn jemand fallen sollte, dann fällt er maximal 1,5 Meter tief und dann hängt er da. Dann haben wir so spezielle Gerätschaften, dass wir ihn wieder aufholen können und runterbringen können. Aber es ist nicht mehr so, dass man mal sagen kann, so jetzt fällt mal jemand aus dem Rig und dann ist die Koje leer. Das gibt es heutzutage nicht mehr und das ist auch alles gut so. Also es ist einmal beim Hochgehen sind sie gesichert, dann hat man den Überstieg und dann auf den Rahen, also den Querbalken, wo die Segel dran sind, wo dann auch gepackt werden muss. Auch da sind sie gesichert. Das heißt, das Risiko wird schon minimiert. Was man aber nicht verkennen darf, ist, dass das ganze Gebilde an sich natürlich in Bewegung ist. So, das heißt, es ist gar nicht so unerheblich. Diese Drahtseile, die so Masten abspannen, die haben natürlich, auf der einen Seite sind die mehr gespannt, auf der anderen Seite weniger, je nachdem von welcher Seite der Wind kommt. Aber da ist immer Bewegung drin.
Und je höher man klettert, desto mehr schaukelt's.
Genau, das ist so. Also nur weil wir denken, wir stehen unten an Deck und gucken den oben zu und unten merken wir gar nichts, da oben ist dann doch schon was los.
Das Hamburger Hafenkonzert heute ist Kapitän Heiner Eilers mein Gast. Er hat das Kommando auf der Sea Cloud Spirit, dem segelnden Kreuzfahrtschiff. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass das Segelsetzen tatsächlich an Bord der Sea Cloud Spirit noch Handarbeit ist und dass die Besatzungsmitglieder in die Takelage klettern müssen. Heiner Eilers, wie lange braucht es eigentlich, bis man sich da hochtraut?
Wir haben von den 18 Besatzungsmitgliedern sind 6 in Ausbildungsstellen. Das heißt, meistens Leute, die aus dem Studium kommen. Es ist ja so, dass man seine Seefahrtszeit sammeln muss. Also die machen bei uns dann die Praxissemester. Und die brauchen ungefähr einen Monat, bis die wirklich überall hinklettern können. Und der eine braucht vielleicht auch mal 6 Wochen. Das ist so der einzige Punkt, wo man sagen kann, man kann schon zwischendrin immer wieder Druck machen auf der Besatzung. Aber das ist der einzige Moment, wo man sagt, da braucht jeder so lange, wie er braucht. Und da braucht auch jeder seine Zeit so lange, bis er da hoch kann. Also der muss sich sicher fühlen. In dem Moment, wo man ihn da anfängt zu drücken, das macht keinen Sinn.
Haben Leute schon festgestellt, dass es gar nicht geht wegen Höhenangst?
Ja, und die müssen dann auch leider wieder von Bord. Das funktioniert bei uns nicht. Also wer bei uns an Deck arbeitet, der muss auch klettern können. Ne? So, und wenn man das später sieht, wenn wir haben viele dabei, die sind 18, 25 Jahre dabei. Wenn wir zum Frühstück gehen, so gehen die Masten hoch. Ne? Man sieht das sehr, sehr schnell, wenn man ein gewisses Auge für hat, dann kann man sofort sehen, okay, der hat da schon viel Erfahrung, der hat da noch nicht so viel Erfahrung, das sieht man sofort.
Das ist ziemlich beeindruckend, was die Besatzung da leistet. Die Besatzung ist sehr international. Woher kommen die Menschen an Bord, die da arbeiten?
Wir sind ja dann insgesamt, und das muss man jetzt das Gesamtbild betrachten, sind wir so zwischen 83 und 86 Besatzungsmitglieder. Wir sind im Schnitt, würde ich sagen, so zwischen 20 bis 21 Nationen, sodass wir eigentlich weltweit sehr, sehr weit aufgestellt sind. Und man würde sich natürlich für den Rest der Welt wünschen, dass es bei uns im Alltag auch so klappen würde, weil wir können da einfach ganz normal zusammenarbeiten. Wir können uns alle ganz normal unterhalten. Wir haben keine Probleme miteinander und wenn es Probleme gibt, dann werden die einfach gelöst. Querbeet. Also wir haben natürlich einen Großteil, der aus den Philippinen kommt. Wir haben aber dann auch wirklich querbeet aufgestellt von Portugal, Montenegro, Polen, Indien, Brasilien, Peru, also es ist wirklich querbeet.
Heiner Eilers, wie ist die Arbeitsteilung, nautische Arbeit und Kontakt mit den Passagieren? Kann man das so in Zeit einteilen oder hängt das von der Lage, von der aktuellen Wetterlage zum Beispiel ab?
Nee, das kann man eigentlich gar nicht so pauschalisieren, weil eigentlich ist es so, und das leben wir natürlich da ganz extrem in der Segelei, dass die Transparenz ist ja ganz wichtig. So, wir arbeiten ja ganz viel mit dem Wettergeschehen und natürlich andere Schiffe auch, aber das ist natürlich nochmal eklatanter, wenn man nicht einfach von A nach B fahren kann, sondern die Winde auch noch nutzen muss. Und am besten ist die Transparenz, also wir machen viele Meetings mit den Passagieren, wir gucken uns das Wetter gemeinschaftlich an. Was machen wir eigentlich, wo geht's hin, warum machen wir dies, warum machen wir das? Wir wollen die Seefahrt schon nahe bringen. Also wir wollen zeigen, was wir eigentlich machen und wir wollen, dass der Gast mit involviert ist. Und das machen wir jetzt inzwischen sogar so, dass man mit klettern kann. Also man kann nicht Segel bergen und Segel setzen, aber man kann das mal ausprobieren, bis zur ersten Saling hochzuklettern und sich das Ganze mal anzugucken, wie sich das da bewegt, wie viel Kraftaufwand das eigentlich ist, wie viel Technik das ist. Und wir fahren eine offene Brücke. Das heißt, man kann also wirklich, wenn man meint, dass wir auf dem falschen Weg sind, sondern Bescheid sagen und das Ruder gegebenenfalls noch rumreißen, in Anführungsstrichen. Also man kann das wirklich komplett miterleben. Und das ist natürlich schon hochinteressant. Und für einen selber ist es eigentlich die größte Bestätigung, wenn man das einem Laien so darstellen kann, was man eigentlich macht, das so einfach darzustellen, dass das jeder versteht. Und das ist eigentlich für mich das Interessante, also macht es auch sehr, sehr interessant. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, jetzt schon wieder diese Frage, sondern es ist für einen selber eigentlich so die totale Bestätigung, dass man sagt, so jetzt hat man es wirklich verstanden, weil man das einem Laien so nahe bringen kann, warum fährt man dieses Manöver jetzt so, warum nutzt man jetzt die Maschine oder warum macht man das? Es ist eigentlich wirklich ein Miteinander.
Gibt es die Uneinsichtigen, die richtig stinkig werden, wenn sie sagen, wir haben zwar morgen Anlauf auf Insel XY geplant, können wir aber nicht machen, weil das Wetter zu schlecht ist? Was machen Sie mit denen?
Ja, das gibt's immer. Also das ist natürlich gerade, wenn man, das ist der Punkt, wo wir eigentlich schon mal drüber gesprochen haben, wenn man eine Entscheidung fällt, dass man da an der festhalten muss. Das ist natürlich auch nach 4 Jahren einfacher, weil man sich dann einfach nicht mehr sieht so. Aber das ist natürlich auch ein Passagierschiff, gerade wenn das zum Anfang der Reise irgendwo passiert, ist das natürlich was anderes, weil man verbringt die gesamte Reise da miteinander. Und,
das heißt, da machen sich gleich am Anfang Feinde.
Ja,
also keine Feinde? Freunde,
ja,
keine Freunde, sagen wir so.
Ja, und das Schlimmste ist ja noch, wenn man das dann so gut umfährt, dass es sich gar nicht bewegt hat, das Schiff. Weil dann denkt man, Mensch, was hat er eigentlich gemacht? Hätten wir doch locker machen können. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Das ist in der Tat so. Aber im Regelfall ist schon ein gewisses Verständnis da. Aber es ist manchmal in der Tat dauert das. Und dann muss man viel, viel dran arbeiten und gemeinschaftlich das durchdiskutieren und darüber sprechen und am Ende sich selber treu bleiben. Das lernt man mit der Zeit. Dieses am Anfang da vor die Leute zu treten und zu sagen, Mensch, morgen fahren wir nicht dahin, wo wir hinwollen, ist nicht ganz einfach, ist wirklich so. Jeder setzt ja sein Highlight anders. Der eine, der kann körperlich vielleicht nicht mehr so segeln, aber der möchte gerne noch segeln. Dann hat man jemand anders, der eigentlich gar nicht so darauf fokussiert ist, auf das Segeln an sich, sondern der sagt so, mich interessiert dieses Landprogramm eigentlich. Weg von dem Mainstream und in kleinen Gruppen was erkunden. Das sind ja auch andere Destinationen, die wir so anfahren, also viel, viel familiärer. Der nächste sagt, der kommt eigentlich wegen dem Restaurant, wegen Essen, also das ist ganz schwierig zu sagen. Und deswegen ist das auch dann so total inhomogene Gruppe, wenn man sagt, man macht gerade das nicht, weil der eine sagt, Mensch, ist mir eigentlich egal. Der nächste sagt, Mensch, das ist aber genau das, weswegen ich hier bin. Und das manchmal aufzufangen, nicht ganz einfach.
Die Sea Cloud Spirit wird am 13. Juli in Hamburg erwartet, wird abends wieder auslaufen. Und dann werden die Hamburger das Schiff sehr lange nicht sehen, denn die Reederei hat sich entschieden, das Fahrtgebiet Nordeuropa erstmal ad acta zu legen. Und dann geht's erstmal über den Atlantik, glaube ich, in die Karibik.
Ja, genau. Also im Prinzip fahren wir ja immer der Sonne hinterher. Das ist natürlich was ganz Feines. Das heißt, wir sind eigentlich in unserem Sommer, also jetzt aktuell, aber in unserem Sommer sind wir aktuell immer so unterwegs gewesen, dass wir in der Nord- und Ostsee waren. Wir waren Teil im Mittelmeer. Das ist dieses Jahr auch so. Jetzt dieses Jahr probieren wir noch was Neues aus. Dieses Jahr fahren wir, nachdem wir Hamburg verlassen haben, erst nochmal runter zu den Azoren. Gucken uns das Ganze an, die Inselwelt da unten. Da war das Schiff noch nie, ist natürlich wirklich interessant. Dann geht es nochmal kurz einen Abstecher ins Mittelmeer. Und dann ist es natürlich völlig richtig, dann treffen sich alle drei Schiffe auf den Kanaren und dann fahren wir gemeinschaftlich rüber in die Karibik. Genau. Und dann spielt sich das da so ein bisschen auf. In unserem Winter ist ein Teil in der Karibik und ein Teil geht aber durch den Panama, also die Sea Cloud Spirit geht dann durch den Panama-Kanal rüber in den Pazifik, sodass sich das ein bisschen aufschließt, dass wir ein größeres Fahrtgebiet abdecken können. Das ist natürlich der Weg dahin. Das ist immer im November, da trifft man sich am Ausgang vom Mittelmeer. Das ist natürlich für uns Kapitäne schon ein Highlight, weil sich die Schiffe dann auch treffen. Also dann fährt man wirklich in Flottille und das ist natürlich wirklich also was ganz Schönes.
Nee. Heiner Eilers, haben Sie eigentlich ein Traumziel, wo Sie noch nie waren und wo Sie sagen, da muss ich unbedingt hin?
Oh, da schlagen immer viele Herzen so einer Brust. Wo will man hin? Was will man machen? Also es gibt Häfen als Destination an sich, würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen. Aber Fahrtgebiete natürlich. Mhm. Fahrtgebiete gibt's noch eine ganze Menge, die mich eigentlich wirklich interessieren. Wo ich jetzt auch mal zusehen muss, dass ich mir woanders noch mal was angucke.
Zum Beispiel?
Wenn ich ganz ehrlich bin, interessiert mich ziemlich die Eisfahrt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen. Das eine ist natürlich, mich interessiert das navigatorisch ganz viel. Oder besonders stark, weil das Wettergeschehen sich natürlich ganz anders verhält. Das ist sehr, sehr schnelllebig. Ist hochinteressant, was sie da oben mit den Expeditionsschiffen machen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ziehe ich auch meinen Hut. Also das haben wir drüber gesprochen. Jeder hat da so seine Bereiche, wo er Spezialitäten für entwickeln muss und was sie da machen, so operativ. Also Respekt. Also das muss ich ganz einfach so sagen. Das ist wirklich interessant. Auf der anderen Seite sage ich mir, dass es eigentlich Bereiche auf der Welt geben sollte, wo wir als Menschen nichts verloren haben.
Das
wo wir
stimmt.
einfach mal Natur, Natur sein lassen. Wo wir das einfach mal so lassen, wie es ist. Weil es ist schon so, und das muss man einfach festhalten, wenn da oben mal was passiert, dann ist man wirklich auf sich alleine gestellt. So in diesen Bereichen, wo wir agieren, bis auf jetzt der Bereich Pazifik, das ist keine richtige Remote Area, aber ist auch nicht so eine typische Kreuzfahrtgebiet. Da wird das Ganze, schon schwieriger da, aber da oben ist man wirklich auf sich alleine gestellt. Mhm. Und das geht um medizinische Geschichten, das geht aber natürlich auch, wenn man jetzt Unfälle hat oder im schlimmsten Fall auch Havarien hat, dann muss man sich selber zu helfen wissen. Und das sehe ich so ein bisschen kritisch. Also es gibt natürlich viele Räder, die da lange dabei sind, die sich ganz, ganz viel Erfahrung angeeignet haben, die wirklich spezialisiert sind auf dem Bereich. Die Entwicklung gerade aktuell ist ja schon so, dass immer mehr Expeditionskreuzfahrtschiffe auf den Markt kommen und es sind immer mehr Schiffe, die da unten fahren. Und das will ich nicht so ganz unterstützen, wenn ich ehrlich bin.
Auch da gilt, die Natur kann nicht alles ab und irgendwann ist mal gut.
Genau, aber deswegen sage ich ganz ehrlich, sind das zwei Herzen, die da in meiner Brust schlagen. So, das ist so. Und das kriegt man aber auch von Gästen mit, wenn man häufig fragt, so Mensch, was war denn eigentlich mal so die Kreuzfahrt schlechthin? Und dann ist es häufig das Kommentar, was man erntet, ist wirklich, dass Mutter Natur da oben so beeindruckend ist. Das ist das, was das Highlight war.
Heiner Eilers, was steht auf dem Plan? Haben Sie was Besonderes vor noch?
Das kommt darauf an, ob unser Sommer hier nochmal wiederkommt.
Welcher Sommer? Okay.
Na, also ich fahre gerne Fahrrad, also ich viel Fahrrad. Also es ist so, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich doch ganz gerne, klar, hier oben im Norden, also ich wohne in Oldenburg, aber ich bin auch ganz gerne, wenn es die Möglichkeit gibt, auch mal in den Alpen unterwegs. Also so einen genauen Plan, dass ich jetzt sagen kann, so das habe ich detailliert geplant, kann ich gerade noch gar nicht sagen. Ich fahre jetzt gerade eine Woche weg und mache das doch lieber sehr, sehr spontan.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zeit an Bord. Jetzt noch einen schönen Urlaub und immer die berühmte Handbreit Wasser unterm Kiel. Danke, Heiner Eilers, dass Sie hier waren.
Ah, danke, danke.
Das war das Hamburger Hafenkonzert heute mit Kapitän Heiner Eilers und interessanten Einblicken in die Arbeit an Bord. In der kommenden Woche geht's an die Ostsee. Wir sind auf Fehmarn und schauen nach dem Stand der Dinge in Sachen Fehmarn-Beltquerung. Bei einem Termin auf der deutschen Seite des geplanten Tunnels hat Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Klaus Ruhe-Madsen ebenfalls nach dem Rechten geschaut.
Naja, ganz entspannt kann man bei so einem Riesenprojekt nicht sein, aber es ist so, dass wenn man erstmal hinter dem Zaun mal schauen darf hier und sieht, was hier bewegt worden ist, und ich war vor wenigen Monaten hier, allein von da bis heute ist richtig was bewegt worden. Also ich würde sagen, genau auf diese Großbaustelle hier sind wir sehr gut unterwegs.
Der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Klaus Ruhe-Madsen. Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Für heute war's das. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.